brauche ich ja nicht.
Ich habe euch vermisst.
Nee, ich war dieses Jahr schon mal hier am 13. Aber wenn man den verpasst hat, dann hat man mich tatsächlich dieses Jahr noch nicht hier gesehen. Der Grundpuls des Lebens. Taufgottesdienst. Iris hat schon einiges darüber gesagt. Es bedeutet ja etwas. Es ist ja nicht einfach nur irgendeine Tradition oder, naja, das macht man halt so in der Cash. Sondern es hat einen tiefen Hintergrund, eine große Bedeutung. Und das hat mich zum Thema gebracht, das ja oberflächlich gesehen gar nicht so viel damit zu tun zu haben scheint, aber wir kommen dann noch drauf. Der Grundpuls des Lebens ist der Titel. Wie gesagt, wir kommen noch darauf, was das bedeutet. Zunächst mal ist mir aufgefallen, nicht erst seit gestern, dass eine Sache in unserer Welt vielleicht mehr fehlt als alles andere. Und das ist Frieden. Ich meine, wir können von Frieden reden wie keine Generation vor uns. Wo gab es jemals einen Frieden in Europa wie diesen so lange? Ich bin ein Kind des Friedens, aufgewachsen im Frieden und lebe 51 Jahre später immer noch, ohne jemals einen Krieg gesehen zu haben. Selbst als Soldat, der 4 Jahre gedient hat, habe ich nie gegen jemanden kämpfen müssen. Das ist eine wundervolle Ausnahme in unserer Welt. Jedoch ist das Gegenteil von Frieden nicht einfach nur Unfrieden. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich glaube, das wirkliche Gegenstück zu Frieden ist Angst. Und alles, was aus Angst hervorgeht, Symptome wie Hass, Streit, Neid, Sorgen, Angst in jeder Gestalt, Verletzungen, verletzt werden, verletzen, all das gebiert wiederum diese Abwesenheit von Frieden. Wir alle haben das in unserem Leben erlebt, auch wenn wir nie eine Waffe gegen uns gerichtet gesehen haben. Wenn du mehr als 10, 15 Jahre auf diesem Planeten bist, weißt du, wovon ich rede. Weil diese Dinge fangen schon früh an, uns zu begegnen, sehr ungewollt und unbeliebt. Wenn wir keinen Frieden in uns haben, verhalten wir uns oft so, dass wir auch unserer Umgebung den Frieden entziehen oder es schwierig machen, Frieden anwesend zu halten. Wir greifen an. Wenn ich keinen Frieden habe, greife ich an. Oder ich laufe weg, was genauso verletzend sein kann für die Person in meiner Umgebung. Schreien, Egoismus, Selbstsucht, alles klassische Verhaltensmaßnahmen, Schutzmaßnahmen der Menschheit, um das, was man meint zu haben, wenigstens bewahren zu wollen. Manche werden depressiv oder kommen in Burnout. Vielleicht können wir uns selbst nicht mehr leiden oder andere. Depressionen, all das ist dann nie weit weg, wenn der Frieden fehlt. Einige kennen mich schon so lange, viele Gott sei Dank nicht. Weil bevor ich Christ war, war ich vielleicht der coolste junge Typ, den ihr euch vorstellen könnt. Ich war so cool. Ich war so selbstbewusst, aggressionsbereit, kalt und habe allen die schönste Fassade der Welt gezeigt. Unangreifbar. Der Held. Herr über alles. Das war, was du gesehen hättest, wenn du mich nicht besser kennen würdest. Weil das war meine Fassade. Das ging so weit, dass ich in einer gewissen Zeit, war ich noch nicht ganz so breit wie heute, in keiner Hinsicht, dass ich 3 Pullover übereinander angezogen habe und dann noch 2 Jacken drüber. damit ich breit und gefährlich aussah. Ja, und ich bin dann, ne, so wie der Gockel so. Dann habe ich versucht, mein Held damals war Sylvester Stallone, Rocky, Rambo und so, ne, ich habe versucht, diese Gesichtslähmung nachzumachen, damit ich noch cooler aussah in meiner Klasse. So, mit so ein Auge hoch, ist nicht so einfach. Wisst ihr, was der Grund für all das war? Angst. Ich war der unsicherste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Nach außen, ja, Muskeln habe ich aufgebaut und irgendwann, und um irgendwie zu zeigen, ich bin auch gefährlich. Lass mich lieber in Ruhe, ist eigentlich die Botschaft gewesen. Wenn du mir nichts tust, tue ich dir auch nichts. Oder ich tue dir lieber was, als dass du mir was tust. Ich war umgeben mit einer Gruppe von jungen Männern, die war genauso. Viele waren vaterlos in mancherlei Hinsicht. Und wir alle wussten eigentlich hier drin, wir haben keine Chance in dieser Welt. Wir müssen aber doch so tun, als hätten wir eine. Wir müssen uns doch so schützen, dass uns möglichst keiner was tut. Dann haben wir zusammengerottet, Clique, Bande, gefährlich. Wenn ich mit dem anlegst, dann kriegst du mit allen was zu tun. War nicht so einfach damals. Auf die Weise entstehen Banden, Bandenkriminalität, gerade in sozialen Brennpunkten. Das ist nichts Neues. Ich war da. Aber die Ursache war Angst, Unsicherheit, eigentlich Verzweiflung. Ich war ein verzweifelter Junge, denn ich wusste, wer er war. Denn ich wusste, warum er überhaupt auf dieser Welt war. Der keine Ahnung, kein Ziel, keinen Plan von irgendwas hatte. Aber auf keinen Fall durfte das irgendjemand merken. Vielleicht erkennst du dich ein Stück weit wieder, auch Mädels erleben Ähnliches. Geh mal auf Google und google mal Make-up vorher, nachher. Ihr findet hunderte von Fotos, wo sich meistens Frauen oder manchmal auch Männer ablichten lassen, vorher, nachher. Ich erinnere mich, ich war mal im Urlaub, habe da eine Urlaubsbekanntschaft gemacht, also ein Mann kennengelernt, der war ein paar Jahre älter als ich damals. Und ja, der ging dann mit einer jungen Frau von der Bar ins Zimmer. Und am nächsten Morgen trafen wir uns beim Frühstück. Und er war schockiert. Er sagt, stell dir vor, hast du die Frau gestern gesehen, mit der ich die mich mitgenommen habe? Sag ich, ja. Die aus Whitney Houston? Ja. Nix Whitney Houston. Als wir im Zimmer waren, zog sie ihre Perücke aus, ihren BH, der voll gefüllt war mit Schaumstoff, aus. Die Wimpern. Und was am nächsten Morgen neben mir im Bett lag, war einfach nur erschreckend. Warum hat die junge Frau sich so verkleidet? Warum tun das heute so viele übrigens? Ist nichts gegen Schminke. Wir haben nichts gegen Schminke in dieser Kirche, überhaupt nicht. Aber es gibt ja eine Grenze, die ist dann erreicht, wenn du dich nicht mehr traust, ohne Make-up überhaupt auch nur zum Briefkasten zu gehen. Ich meine, das ist die Mädelseite, okay? Ich habe von der Jungsseite eben erzählt. Wir beide haben da unsere Schutzmechanismen entwickelt, die aber doch nur eins zeigen. Da ist noch Angst. Da ist noch Unsicherheit. Da ist kein Frieden. Da fehlt was. Und wisst ihr, wir sind in guter Gesellschaft, weil als Jesus gekreuzigt wurde, erlebten seine Jünger genau das. Im Johannes 20 wird es wie folgt beschrieben. Jesus war gekreuzigt, begraben, auferstanden, was aber die Jünger nicht glaubten zu dem Zeitpunkt. Und dann steht hier, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Friede, und zwar die göttliche Art von Frieden, vertreibt Furcht. Das ist die gute Nachricht. Vielleicht der Hauptgrund, warum hier so viele Leute sitzen und auch in anderen Kirchen so viele Leute sich hingezogen fühlen zum Kreuz und zu dem, wofür das Kreuz, vor allem das leere Kreuz, steht. Christus ist gestorben für unsere Schuld, aber er blieb nicht im Tod. Er ist auferstanden und hat gesagt, so wie ich das gemacht habe, ist es für jeden von euch vorherbestimmt, wenn ihr mir nachfolgt. Diese Hoffnung bietet dir niemand auf der Welt, außer Christus. So, mein erster Punkt ist dementsprechend, wir brauchen göttlichen Frieden. Nicht den Frieden, den du hier und da in der Welt bekommst. Man kann sich ja trösten mit einem hübschen Kauf oder mit all den Mitteln, die man so hat in dieser Welt. Geld, Sex, Rock'n'Roll, Macht, was auch immer. Mag dir kurze Sequenzen geben von Frieden. Oh, das war ein guter Tag. Heute bin ich nicht gemobbt worden. Juhu! Aber was wäre, wenn du selbst in einer Mobbing-Situation den Frieden hättest? Heute war ein guter Tag, der Kontoauszug hat schwarze Zahlen ausgespuckt. Was wäre, wenn der Frieden, den Gott dir gibt, dich bevollmächtigt, mitten in roten Zahlen, mitten in irgendwelchen Verfahren, die gegen dich laufen, völlig entspannt zu sein. Sagen, mein Gott ist für mich. Ich habe einen Frieden, der ist eben nicht natürlich, sondern über dem Natürlichen. Und von denen spricht Jesus. Paulus zitiert ihn hier in Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Okay, das sind zwei Worte, die müssen wir uns ein bisschen anschauen, damit wir verstehen, was hier eigentlich steht. Weil diese Stelle ist exorbitant, die ist gnadenvoll, nicht gnadenlos, gnadenvoll genial. Und für dich und mich. Es ist kein Frieden, der aus positivem Denken oder nur durch unseren Verstand erzeugt wird. Kenne ich auch, ja, sag lang genug, dass es gut wird und dann fühlst du dich gut. Okay, das geht auch eine gewisse Weile, weil Worte haben Kraft, aber weißt du, ganz ehrlich, das hat eine sehr schnell erreichbare Grenze. Egal, bei welchem Motivationstrainer du gerade warst, Chakra Chakra, das hält alles nur eine gewisse Portion Leben aus und dann bricht es weg. Die Erfahrung haben viele gemacht. Ich glaube alle. Dieser Frieden hat Macht, selbst unsere Gedanken und unser Herz zu bewahren. Also sozusagen das Zentrum von meinem Leben. Und dieser Friede ist nur in Christus verfügbar. Er ist nicht erhältlich durch Philosophie, auch nicht durch Religion übrigens. Du denkst, ja, ich bin ja Mitglied in dieser Freikirche oder in dieser Kirche. Es ist nicht der Zugangsweg zum Frieden. Es ist gut, in einer Organisation zu sein, die Christus repräsentiert, keine Frage. Aber der Zugangsweg ist nie die Organisation. Die Organisation ist letztlich das, wo Leute irgendwann sich hingezogen fühlen, die ihn haben, diesen Frieden. Weil den möchte ich teilen. Ich möchte mit Leuten abhängen, die denselben Glauben haben wie ich, auch keine Frage. Aber der Zugangsweg ist eine Person. Viele gehen davon aus, okay, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Was auch ein Stück weit stimmt. Aber für uns Christen ist Frieden die Anwesenheit von Christus. Im eigenen Leben, nicht in der Kirche, nicht in der Familie, in meinem eigenen Leben, in meinem Herzen. Und dieser Frieden alleine setzt echte Freude frei. Und darum nenne ich diesen Frieden den Grundpuls des Lebens. Der Puls zeigt nämlich, ob noch Leben da ist. Weißt du, wenn du jemanden ohnmächtig liegen siehst, wird das erste wahrscheinlich Atmung und Puls sein, die du feststellst. Ist er noch da? Muss ich Wiederbelebungsmaßnahmen vielleicht einleiten? Oder einen Arzt soll ich sowieso dann rufen? Aber ja. Ist da noch Puls? Okay, ist noch Puls da. Alles gut. Alles geht gut. Und der Grundpuls des Lebens ist der Frieden. Und wenn der Frieden weg ist, auch bei uns als Christen, und das geht, dann wissen wir das. Und dann gibt es kaum einen unangenehmeren Ort als den der Friedlosigkeit. Hier steht, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Das Wort übersteigt, ich erspare euch jetzt die griechischen Begriffe, aber die Bedeutung möchte ich euch gerne mitgeben. Nämlich, das ist ein zusammengesetztes Wort, was zum einen bedeutet, drüber oder jenseits, also etwas weit über jedem Maß. Das trägt die Idee in sich, etwas von erster Klasse, etwas Spitzenmäßiges, erste Wahl, beste Qualität, größer, besser, weiter. Das ist die erste Hälfte des Wortes, übersteigt. Die zweite Hälfte ist, ich habe, also eine Begrifflichkeit für Besitz. Ich habe etwas, was einer Superlative entspricht. Übersteigt, das ist das, was das griechische Wort eigentlich ausdrückt. Das ist in unserem Deutschen nicht ganz so rübergekommen in den Übersetzungen, die ich gelesen habe. Also etwas, was ich besitzen kann, etwas, was ich halten, was ich auch erwerben kann, was über allem Maßen ist. Das zweite Wort ist das Wort bewahren. Und das ist ein militärischer Begriff. Es bedeutet so viel wie treu seine Stellung halten. Okay, wir halten die Stellung, bis ein Satz kommt. Da, wo Gott mich hingestellt hat. Oder wenn du wirklich im Militär bist, wenn du einen Auftrag bekommen hast von deinem Offizier, dann ist es genau der Ort, wo du bleibst, bis dieser Auftrag widerrufen wird oder durch einen anderen ersetzt wird. Das ist Grundlage von Befehl und Gehorsam. Wenn ich also diese Begrifflichkeit nehme und ich mache jetzt so eine erweiterte Übersetzung von dieser kurzen Bibelstelle, ich wiederhole nochmal, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich kann es also auch so übersetzen und bin da ganz auf biblischem Boden. Und der Frieden Gottes, ein Friede so wundervoll, dass er nicht verglichen werden kann mit irgendeiner anderen Art von Frieden. Ein Frieden, der für sich selbst eine eigene Kategorie bildet und weit über dem liegt, was der menschliche Verstand denken, sich vorstellen oder selbst erschaffen kann. Dieser Frieden wird an dem Eingangstor deines Herzens und deines Verstandes stehen und wie ein guter Wachmann arbeiten. Er wird alles kontrollieren, aufzeichnen und überprüfen, was versucht, Zugang zu deinem Verstand, deinem Herzen oder deinen Emotionen zu bekommen. Versteht ihr, worum es geht bei dem Grundpuls des Lebens? Es geht nicht einfach nur um irgendeine Begrifflichkeit, die austauschbar ist. Ja, ich habe auch ein bisschen Frieden. Kennt ihr das Lied? Ein bisschen Frieden, ein bisschen Frieden. Aber ein tolles Lied. Aber weißt du, warum ein bisschen, wenn ich alles haben kann? Ja. Mein zweiter Punkt ist, wenn wir jetzt göttlichen Frieden brauchen, wie kommen wir denn dahin? Und Paulus hat ja viel geschrieben, gerade auch viel über Frieden und über Freude. Und er hat an eine Gemeinde in Kolossä geschrieben, die hatte ein Problem. Diese Gemeinde war unterwandert von einer Irrlehre. Das war damals übrigens weit verbreitet. In neutestamentlicher Zeit kamen Irrlehren in die Gemeinden und versuchten, diese zarte Pflanze des Evangeliums möglichst wieder auszuschalten. Diese Irrlehre ist jetzt nicht ganz genau bekannt. Auch in den Kommentaren konnte ich nicht genau finden, worum es ging. Da gibt es Gerüchte, will ich nicht weiter zu sagen. Aber was man weiß ist, hier wurden humanistische, philosophische Gedanken mit dem Wort Gottes vermischt. Das ist übrigens was wir auch heute immer wieder antreffen. In Kulten oder auch in Kirchen manchmal, auch in Freikirchen, wo dann diese Dinge so vermischt werden, dass Leute völlig irritiert sind und glauben irgendeine Halbwahrheit, die dann natürlich nicht mehr funktioniert. Jemand sagte mal, eine Wahrheit und eine Lüge zusammen ist eine ganze Lüge. Oder eine Halbwahrheit ist eine ganze Lüge. So, ich weiß nicht, ob das immer zutrifft, aber wenn es ums Evangelium geht, bin ich eigentlich ziemlich kompromissnicht bereit. Okay, was schrieb er denen? Weil er wollte gern, dass sie wieder zurück auf Kurs kommen und er gab ihnen 6 Schritte. Und wenn du deine Bibel heute mal aufschlagen möchtest, ist es eine gute Idee, das jetzt zu tun, weil da halten wir uns jetzt ein paar Minuten auf. Im Kolosser 3, Abvers 1. Zum Neuen Testament, für die jetzt ein bisschen länger suchen müssten, ist jenseits der Evangelien, jenseits von Korinther und Epheser und bin ich, glaube ich, selbst vorbeigetrabt. Kolosser. Hier nach Philippa kommt der Kolosserbrief 3 und wir lesen ab Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Okay, was war der erste? Der erste Schritt ist sucht. Nicht Sucht, sondern sucht. In Sucht steht übrigens auch Suchen drin, nur an der falschen Stelle. Wir sollen suchen. Suchen ist ein aktiver Begriff. Es ist nicht was so nebenbei passiert. Ja, ich habe zwar die Woche keine Bibel gelesen, aber irgendwie wird der Herr mir schon wichtige Dinge mitteilen. Wie, bitteschön? Er kann mir einen Traum geben. Macht er manchmal. Er kann durch jemand anders zu mir reden. Ist auch möglich. Aber der beste Weg ist doch immer der, ich gehe direkt zu ihm. als neutestamentliche Christen wissen wir, wir brauchen nicht mehr den Vermittler, den auch im alten Bund der Priester in der Regel war. Als Pastor bin ich nicht mehr der Vermittler in der Form von Gott zu dir. Du kannst ganz ohne mich Gott hören, ist das cool? Gott sei Dank. Das wäre ein anstrengender Job sonst. Wegen jeder Frage zu mir käme, sagt Gott dir dazu, Pastor? Keine Ahnung. Sprich bitte selbst mit ihm. Ist übrigens meine erste Frage in der Regel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe da eine Frage, was soll ich da tun? Sag ich, okay, was sagt denn der Herr dazu? Ich habe noch nicht gefragt. Okay, geh erst mal fragen, okay? Weil, hey, er spricht doch zu uns und er will uns die Dinge selbst sagen. Er will nicht, dass wir abhängig sind von anderen Menschen, die uns dann irgendwie sagen sollen, was wir tun sollen. Ey, das ist Sektentum, das ist übel. Hier gibt es keine Gurus im Reich Gottes. Hier gibt es den Heiligen Geist, der ist überall da und er ist gerne bereit, uns Dinge zu sagen und zu erklären. So, ich sag dir, Friede ist die Richtung, nicht der Zustand. Weil, wenn ich die Richtung verlasse, geht der Frieden. Solange ich aufs Kreuz hin lebe, auf Jesus Christus ausgerichtet lebe, sein Wort in mir aufnehme, solange bin ich in Richtung Frieden unterwegs. Der Frieden wird immer parallel zu mir verfügbar sein. Entferne ich mich davon, wird der Frieden dünner und dünner und dünner. Es ist wie wenn du auf den Berg steigst und die Luft immer dünner wird, je weiter du nach oben kommst. Die Frage ist, was suchst du, auf was strebst du zu, wo geht dein Leben hin, was ist deine Richtung? Und jemand sagt immer, wenn du wissen willst, was deine Richtung ist, schau auf dein Bankkonto und das, womit du deine Zeit verbringst. Und dann hast du es. Vielleicht ist das ja alles perfekt, wunderbar. Aber wenn nicht, dann mach Korrekturen. Worauf willst du zugehen? Gehst du auf Gott zu oder gehst du auf, lebst du nur noch für ein Hobby, lebst du nur noch für irgendeinen Verein, lebst du nur noch für deine Arbeit, für dein Geld, für Sex, für deine Kinder, für was auch immer. Alles nette Sachen, aber es soll nichts sein, wofür wir unser ganzes Leben einsetzen. Weil wir dann ganz schnell die Kraft verlieren, all das zu versorgen, was Gott uns anvertraut hat. Die habe ich aber, wenn ich auf Christus hinlebe. Dann habe ich Kraft für meine Ehe, dann habe ich Kraft für meine Kinder, dann habe ich Liebe, wisst ihr? Weißt du, wie schnell meine Liebe an der Grenze ist, wenn ich nicht mit ihm verbunden bin? Hey, ist sogar passiert, dass ich geschrien habe. Meine Kinder angeschrien habe. Warum? Weil ich war zu weit weg. Ich war gerade mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Hey, wenn das nur einem Pastor passieren kann. Sei entspannt, wenn dir das auch schon passiert ist. Aber find dich nicht damit ab, sondern geh die richtige Richtung. Bitte deine Kinder um Vergebung, geh die richtige Richtung. Gott hat doch Besseres für uns. Glaubst du? Keiner von uns ist perfekt. Das ist das Schöne dabei. Und er liebt dich trotzdem. Wie du deine Kinder wahrscheinlich. Hoffentlich. Okay, zweiter Punkt. Jetzt wird es brutal. Tötet. Zweiter Punkt. Ich war erst bei... Also, ja, zweiter Unterpunkt. Du hast recht. Du bist sehr aufmerksam. Zweiter Unterpunkt des zweiten Punktes. Tötet. Warum? Verse 5 bis 7. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge wille kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Okay, töten heißt lassen. Töten heißt umkehren. Okay, wir töten natürlich niemanden, das ist ja Blödsinn. Wir schneiden uns auch nicht den Arm ab, wenn er uns Schwierigkeiten macht und reißen uns das Auge raus, obwohl Jesus sowas gesagt hat. Aber er hat es gesagt als Metapher. Er wollte, dass wir wissen, hey, wenn dich irgendwas in Schwierigkeiten bringt und von mir wegzieht, dann bring die Sache bitteschön unter Kontrolle. Und wie das geht, ist nach wie vor dasselbe. Buße, das altmodische Wort. Buße heißt Umkehr. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit in die falsche Richtung gehe, dann bleibe ich erstmal stehen und erkenne, Gott, vergib mir, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Das ist der Anfang von Buße. Das zu erkennen und es auszudrücken, Gott gegenüber. Und dann mache ich eine Kehrtwende. Wow, und jetzt guck mal, ich bin zwar noch genauso weit weg vom Kreuz, wenn Kreuz jetzt für Christus steht, aber ich bin jetzt in eine andere Richtung gedreht. Das ist Umkehr. Und dann kann ich Schritte machen. Vielleicht machen die einen Riesenschritte, andere machen vielleicht so diese kleinen Schritte. Aber die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Das verrate ich euch. Ich habe Leute gesehen, die sind mit Sprüngen nach vorne geeilt und dann mit Sprüngen auch wieder zurück. Also das, dann lieber kleine Schritte, aber die Richtung stimmt. Und dann, meine Erfahrung ist, dass dann die Geschwindigkeit auch mit der Zeit zunimmt. Weil Gott hilft uns ja dabei. Wir erkennen mehr, wir erkennen mehr, wir erkennen mehr. Und dann werden wir mutiger und kühner und erkennen mehr. Und danke Gott und leben mit Buße und Vergebung. Und diese Dinge nicht nur, wenn wir sonntags dazu angemahnt werden, sondern immer. Oh, ich habe gerade meine Kinder angeschrieben, vergib mir. Das kann ich sofort sagen. Innerhalb von einer Sekunde kann ich das drehen und kann sagen, vergib mir, es war falsch. Ja, aber denken die dann nicht, ist doch wurscht. Ein Vater, der sich entschuldigen kann, der um Vergebung bitten kann, hat mehr Autorität als der, der nach dem John Wayne-Grundsatz handelt. Entschuldigung ist ein Zeichen der Schwäche. Das ist nicht die Wahrheit. Ich mag John Wayne, aber diesen Satz mag ich nicht. Entschuldigung ist kein Zeichen für Schwäche, es ist ein Zeichen von Stärke, von Charakter und auch von Selbstbewusstsein. Weil der, der weiß, wer er ist, der kann auch sagen, hey, ich habe hier Mist gebaut, tut mir leid, vergib mir bitte. Wo ist das Problem? Ich weiß doch, dass jeder Mist baut. Also warum sollte ich meinen Mist höher einschätzen als deinen? Jeder muss doch mit seinem eigenen Mist umgehen, das weiß jeder Landwirt. Okay, dritter Punkt. Also wir haben Suchen, wir haben Töten und jetzt wird es entspannt, legt ab. Bitte nicht hier, nur hinhören. Jetzt aber, das ist ab Vers 8 dann, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, die ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und allem Christus. So, hier haben wir wieder Buße. Okay, legt ab. Töten heißt nicht mehr tun. Ablegen heißt, vergib mir, Herr, dass ich es getan habe. Ich will es nicht mehr tun. Hilf mir daraus. Vierter Punkt. Zieht an. Ja, keiner soll nackt bleiben im Reich Gottes. Es heißt hier so, zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. So, die Dinge anzuziehen ist nicht so schwierig, weil die meisten Probleme in meinem Leben, wie auch die meisten Segnungen, haben mit meinen eigenen Entscheidungen zu tun. Ich kann mich immer für oder gegen Dinge entscheiden. Wenn Liebe eine Entscheidung ist, kann ich mich entscheiden zu lieben. Wenn Dankbarkeit eine Entscheidung ist, kann ich mich entscheiden, dankbar zu sein, egal was um mich herum gerade passiert. Wenn Glauben eine Entscheidung ist, kann ich auch hier Entscheidungen treffen. Vergebung ist eine Entscheidung. Ich fühle mich nicht immer danach, jemandem zu vergeben, der mir übel mitgespielt hat. Aber das Wort Gottes sagt nicht, vergib, wenn du dich danach fühlst. Sondern vergibt einer einander, so wie Christus euch. Okay, Christus hat mir vergeben. Ich weiß nicht, ob er sich danach gefühlt hat. Als ich 20 war, hatte ich eine Menge Mist schon gebaut in meinem Leben. Und er hat mir einfach so vergeben, alles. Einfach so. Keine Ahnung, warum. Das sind Dinge, die ich nie verstehe mit meinem Verstand. Seine Güte ist einfach nicht kategorisierbar. Sie ist amazing. Es ist wundervoll. Fünftens, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Der fünfte Schritt, um Frieden zu empfangen, um den Grundpuls des Lebens dauerhaft zu haben, steht im Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Das steht nicht nur in euren Kirchen. Das ist gut. Gott zu singen und Gott anzubeten in der Kirche ist eine gute Sache, aber es ist zu wenig, wenn es nur in der Kirche passiert. Das kann in deinem Autoradio passieren. CD rein oder MP3-Stick, was man heute macht, und Musik rein, die Gott verherrlicht, oder kannst du ohne Musik, das geht sogar, man kann Auto fahren ohne Musik. Und dann fällt dir vielleicht ein Lied ein, was wir hier gesungen haben oder was du von woanders her kennst, und du preist Gott von ganzem Herzen. Also wenn du mich sehen würdest, so morgens im Heißenbacher Feld, bin ich immer froh, dass keiner hört, wie ich da mit Gott rede. Weil ich singe manchmal einfach so. Manchmal zu irgendeiner Fantasiemelodie, manchmal zu irgendeiner bekannten Melodie singe ich Gott, was mir so im Herzen ist. Bestimmt völlig schräg anzuhören für alle anderen außer Gott. Weil Gott sieht ja das Herz an. Und das Herz ist richtig. Ich singe das von ganzem Herzen. Hast du schon mal jemand hinter dir gehabt, der von ganzem Herzen falsch gesungen hat? Gibt's was Schöneres?
Oh, früher habe ich mich gestört daran. Heute finde ich es einfach nur so schön. So schräg und so schön, weil es kommt so von Herzen. Du merkst es. Niemand würde so singen, wenn es nicht von Herzen tut. Von Herzen für Jesus. Was gibt es denn Schöneres? Oh, ich sag dir, die Maßstäbe, die wir hier haben, die werden sowas von auf den Kopf gestellt, wenn wir da oben angekommen sind. Sind es eigentlich jetzt schon, nur wir sehen es noch nicht immer. Oh Gott, guck ins Herz. Und wir bilden uns immer ein, wir wissen ja alles, weil wir jemanden schon so lange kennen. Du hast keine Ahnung, mit wem du verheiratet bist. Ich sag's dir, du hast keine Ahnung. Du kennst nur einen Teil davon. Vieles weißt du und ich nicht. Weil er weiß. Er weiß genau, wer du bist. Und die brauchst du nicht handeln. Er weiß genau, was deine Motive sind. Versuch mal, mit ihm zu handeln. Aber Gott, ich wollte nur... Ich weiß genau, warum du es gemacht hast. Okay. Ja. Wie viel Zeit verbringst du täglich mit seinem Wort? Darum geht es ja nicht, ja. Sein Wort wird beschrieben als Wasserbad. Ein Wasserbad ist etwas, was dich rein herauslässt. Rein heraus. So wie die Taufe, die wir ja gleich haben. Die ist ein Symbol dafür, dass der alte Mensch im Taufwasser bleibt. Deswegen bespritzen wir nicht nur ein bisschen mit Wasser, sondern runter und rauf. Mein Papa habe ich 2-mal getauft. Das war im Schwimmbecken noch, weil die Hand noch rausgeguckt hat. Sag ich, Papa, sorry, aber... Ja, ich meine, wir wollen es doch richtig machen, oder? Der ganze alte Mensch soll im Wasser bleiben. Das ist die Symbolik. Und was rauskommt, soll ein neuer Mensch sein. Ei, preis sei Gott, das ist das Symbol der Taufe. Nicht, dass der Neue perfekt ist. Aber er hat was mitgenommen, etwas verstanden, nämlich die Gerechtigkeit in Christus zu sein, ist auch nichts, was ich fühle. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Dass wir immer noch mit der alten Seele zu kämpfen haben, solange wir leben, ist kein Geheimnis. Und der alte Mensch läuft uns manchmal auch nach, so ein bisschen wie so ein Zombie manchmal. Ne? Wir sind unterwegs, wo kommst du denn jetzt her? Ja, hör dir zu, manchmal. Denkst du, warum habe ich das jetzt gesagt? Oder für die Vormund und uns, warum habe ich das jetzt gedacht? Ich sage dir warum, der alte Mensch war wieder in der Nähe. Er möchte gerne doch nochmal Zugang haben. Gib ihm keinen. Erinnere ihn an das Taufwasser. Das ist der Ort. Da habe ich dich abgelegt und ich nehme dich nicht mehr auf. Vorbei. Ich bin eine neue Kreatur in Christus Jesus. Und der letzte, der sechste Schritt hierzu, des zweiten Hauptpunktes. Dank Gott, das ist der Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Danken ist manchmal wie ein Wiederbelebungsgerät für unseren geistlichen Menschen. Ich merke das, wenn ich zu viele Nachrichten gesehen habe oder was weiß ich, über Facebook auf irgendein Video geklickt habe und ich merke jetzt, das zieht mich gerade richtig runter. Oder irgendeine Endzeitprophetie gerade studiert habe. Ich denke, oh Gott, der dritte Weltkrieg kommt morgen. Wow, was wird passieren? Dann kann das in mir Ängste auslösen. Es kann da eine Tür aufmachen, wo Dinge reinkommen. Ich merke, oh Gott, wofür bin ich eigentlich noch da? Kennt ihr das? So, und dann ist der Weg raus immer der gleiche. Dankbarkeit. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, wie lange mein Leben ist. Ich weiß nicht, auf welche Weise ich abtrete. Ich weiß nicht, welche Katastrophen meine Generation vielleicht doch noch erleben muss. Ich hoffe, dass wir so weiter durchkommen wie bisher. War gut. Aber weißt du, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Solange ich mein Herz in Dankbarkeit bewahre für all das Gute, was ich schon erleben durfte. Ich durfte 51 Jahre ohne Krieg leben. Allein das schon. Müsste ich ständig auf den Knien rumrutschen und sagen, danke Gott, das ist ein Geschenk. Ja, andere Männer in meinem Alter, die sind so ausgedünnt worden, die Generation, dass nur noch ein Drittel übrig war nach dem Krieg und die waren so kaputt, dass sie nicht mehr fähig waren, Väter oder Großväter zu sein und haben ganze Generationen verletzt, oft zerstört. Ja. Dankbarkeit ist immer die Antwort. Wenn du irgendwas nicht verstehst, auch im Reich Gottes, wenn du irgendwo mit irgendjemandem nicht mehr klarkommst, die Antwort ist immer Dankbarkeit. Sobald du Dankbarkeit praktizierst, ich meine das wirklich auszusprechen, Gott, ich danke dir für. Und dann sprichst du Dinge aus. Und das mehrmals am Tag. Das macht das mit deinem Herzen. Das kann nichts sonst tun. Das regeneriert. Es kommt wieder in Ausrichtung zum Kreuz, zu Gott. Und der Frieden Gottes, der Grundpuls fängt wieder an zu schlagen. Ja. Egal, was kommt. Weißt du, wir singen manchmal diese Lieder. Egal, was kommt. Mit dir, Jesus, gehe ich durch. Und das ist die Wahrheit. Egal, was die Diagnose jetzt sagt. Egal, was der Kontostand sagt, egal, wo es gerade kriselt in meinen Beziehungen, auf der Arbeit oder in der Ehe oder sonst wo. Ich bin dankbar, Herr, für all das Gute, das ich schon habe. Und ey, es gibt kein Volk, glaube ich, auf der Welt, kein Volk, als wir Deutsche, die dankbarer sein könnten für ganz normale Dinge, die wir so selbstverständlich genießen und die sonst auf der Welt, so wie hier, kaum irgendwo zu finden sind. Bin viel rundgekommen, ich habe es nirgendwo gefunden, auch nicht in Amerika, auch nicht in England oder in Schweden. Nirgendwo ist es ein Lebensstandard, wie wir ihn hier haben, normal. Selbst für die unterste soziale Schicht. Es gibt, ich habe nichts Vergleichbares gesehen bis jetzt. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Wir alle leben. Wir alle haben Gesundheitsversorgung und so weiter. Ihr wisst das selbst. Ich möchte euch nur erinnern, dass wir dieses Wiederbelebungsgerät haben. Und wann immer du dich so ein bisschen tot fühlst, schalt's ein. Fang einfach an. Danke Gott. Guck nicht auf die Krisen. Wir gucken manchmal zu sehr auf das, was nicht ist. Das, was wir noch wollen. Das, was wir nicht haben. Das, was gerade nicht da ist. Das, was andere haben. Hör auf damit. Und wenn, dann dank dafür, dass andere das haben. Danke, 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 danke. Und es hebt dich hoch. Die alten Christen sagten, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Das ist eine einfache, simple Wahrheit. Die hat nie ihren Kraft verloren. Du siehst, Deutschlands Lebensstil ist sehr proaktiv und keinesfalls passiv. Du musst Entscheidungen treffen, wem du wirklich vertraust und entsprechend dein Leben auf dem Wort Gottes ausrichten. Und solch ein Lebensstil ist nur möglich, wenn du mit dem Heiligen Geist Gottes gefüllt bist. Das will ich auch verraten. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben keine Rolle spielt, wird es sehr anstrengend und schwierig, dieses Level auch nur annähernd zu halten. Doch hast du dann nicht nur einen Frieden in dir, wenn du ihn hast, der unabhängig von deinen Lebensumständen ist, sondern auch eine übernatürliche Freude, die dich in jeder Zeit trägt. Und das ist auch mein dritter Hauptpunkt und der letzte. Frieden und Freude im Heiligen Geist gehören zusammen. Drei Bibelstellen, kurz und knackig. Römer 14. Ihr findet die alle nachher. Ich baue euch die Details in dem Handout. Das kann sich jeder beim Rausgehen nachher mitnehmen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Erste, was Paulus sagt. Das Zweite, Galater, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Und dann geht es noch weiter. Dritte Bibelstelle, Korinther. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und schließlich noch eine kurze Bibelstelle, 1. Thessalonicher Brief. Freut euch alle Zeit. Wie kann Gott mir diesen Auftrag geben, alleine, wenn es nicht möglich wäre? Oh, mein Gott lügt nicht. Was mein Gott sagt, passiert. Was mein Gott mir aufträgt, kann ich tun. Und wenn er sagt, ich soll mich alle Zeit freuen, heißt das alle Zeit. Wenn es gerade richtig übel in der Familie zugeht, soll ich mich freuen. Wenn ich gerade finanziell nicht richtig weiß, wie es weitergeht, soll ich mich freuen. Wenn der Arzt mir irgendwas Übles an Diagnose gegeben hat, soll ich mich freuen. Nicht über diese Dinge, aber trotz dieser Dinge. Weil mein Frieden und meine Freude sind nicht abhängig von meinem irdischen Leben, von meinen Umständen. Sie sind abhängig von meinem König. Und der verändert sich nicht. Dass dieses Leben hier irgendwann endet, ist ja nun mal ein offenes Geheimnis. Die Leute leben so, als wäre es nicht so, aber es ist so. Jeder von uns wird eines Tages in der Erde landen, auf irgendeine Weise. Die einen lassen sich verbrennen, die anderen lassen sich begraben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Ich habe das Bild von meinem Aquarium, ich habe ein großes Aquarium zu Hause und ich weiß, jeden Fisch, den ich da reinsetze, werde ich eines Tages wieder rausholen. Manchmal denke ich dran, Gott, wie muss es dir damit gehen? Jeden Mensch, der hier geboren wird, wird irgendwann auch wieder von diesem Planeten verschwinden. Es war immer so, es wird immer so bleiben. Die Frage ist dann, wo landen wir? Wo ist unser Endziel? Smith Wigglesworth hat mal was Interessantes gesagt. Er sagte, das Wort des Lebens ist da, um deine Freude völlig zu machen. Wir müssen daran denken, dass Freude das ist, was in der Welt fehlt. Die Welt hat nie Freude gehabt. Die Welt wird nie Freude haben. Freude gehört nicht zu den fünf Sinnen der Welt. Da sind Gefühle, da ist glücklich sein, aber Freude kann nur da entstehen, wo keine Verunreinigung ist. Nun, im Himmel gibt es keine Verunreinigung. Verunreinigung bedeutet Vermischung. In der Welt gibt es Glücklichsein, aber das ist eine Mischung. Sehr häufig ist es dem Kummer ganz nah. Oft gehört Glücklichsein zu Festlichkeiten, aber direkt darunter ist ein sehr schweres Herz. Smith Wigglesworth schrieb das vor über 100 Jahren. Ich dachte, wow, das stimmt. Auch das oberflächliche Feiern, was man manchmal so miterlebt,
Und dann manchmal kriegst du auch mit, was dann so unten drunter eigentlich los ist. Wie verzweifelt Leute sind, die dann scheinbar mit Alkohol und mit Partymusik oder keine Ahnung was, das zu überdecken versuchen. Aber es hilft ja nicht. Es kann es nicht. Es kann keine Freude hervorbringen, die bleibt. Das Gute ist, wir müssen nicht warten, bis wir endlich im Himmel sind, um Frieden und Freude zu haben. Wir können schon jetzt auf bestimmte Ressourcen des Himmels im Glauben zugreifen und diese auf unsere Erde und auch zu unseren Lieben hinziehen. Das ist das, was ich am Christsein so schätze. Gott verschließt es nicht bis zu dem Tag unseres Ablebens, sondern er sagt, hier, es ist schon da. Alles, was ihr tun müsst, ist es im Glauben zu euch runterzuziehen. Ihr müsst mein Wort kennen, ihr müsst dem Wort vertrauen und ihr müsst das tun, was ich euch darin beschreibe. So, deswegen diese 6 Schritte, die wir eben angeschaut haben, verhindern, dass Verunreinigung in unserem Leben anwesend bleibt und somit die Freude praktisch auslöschen würde. Wenn wir danach streben, und ich möchte euch bitten, diese Bibelstelle, diese 13 oder 17 Verse euch nochmal zu Hause mit viel Ruhe und im Gebet anzuschauen, weil da hätte ich noch ein paar Stunden mehr drüber reden können. Über viele der Worte, die da drin waren. Über die Dinge, die wir ablegen sollen, die wir ausziehen sollen, die wir anziehen sollen. Das sind Schätze, die uns helfen, hier in diesem Leben ganz woanders rauszukommen, als wir es sonst täten. Ich fasse es zusammen. Wir brauchen göttlichen Frieden. Und der Weg zu echtem Frieden hat diese 6 Schritte. Wir suchen, wir töten, wir legen ab, wir ziehen an und wir haben dem Wort reichlich Raum in uns gegeben und alles für den Herrn tun wir in Dankbarkeit. Und Frieden und Freude sind ein Duo. Das sind Zwillinge, die gehören zusammen. Mir persönlich helfen diese beiden Dinge mehr als alles andere, Gottes Stimme zu unterscheiden von all den anderen Stimmen. Ich habe herausgefunden, wenn ich diesen Frieden in mir spüre, über eine Entscheidung zu treffen ist, und dabei so eine kleine Freude spüre, die scheinbar völlig irrational ist, ist es mein Go. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso passiert, aber zumindest ist da was drin, glaube ich, wie Gott zu uns spricht, wie Gott uns Klarheit schenkt über Dinge, wo wir rechts und links nicht unterscheiden können. Beides sieht gut aus. Was mache ich, Herr? Was ist richtig? Kaufe ich das Auto oder das? Nehme ich die Arbeitsstelle an oder die? Investiere ich in die Rente, in die Anlage oder in die? Das sind ja alles Fragen, die wir nicht wirklich überschauen können oft. Keine Ahnung, was in dem Auto gerade vielleicht nicht stimmt. Gebrauchte Wagen, alles ist möglich. Aber wenn er mir einen Frieden gibt für irgendwas, oh, ich bin sehr dankbar für seine Führung, in großen wie auch in kleinen Dingen. Ich möchte uns bitten, zusammen aufzustehen, wenn ihr könnt. Und ich möchte ein Gebet sprechen, das der Einstieg ist, um diesen Puls in euch zum Schlagen zu bringen. Weil solange du den Heiligen Geist nicht hast, solange du das neue Leben in Christus nicht hast, solange kannst du nur Zuschauer von Friede und Freude sein. Aber in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich hab's kapiert, mein Leben ohne dich kann nicht funktionieren. Es hat nie funktioniert, egal wie ich mich angestrengt habe. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich krieg's nicht geregelt. Ich krieg's nicht hin. Ich komme nirgendwo an und ich habe auch kein ewiges Leben. Ich habe kein Heilsgewissheit. Ich habe nichts von all dem. Und ich möchte aber, Gott, dass ich das Opfer, was du am Kreuz für mich gebracht hast, annehme. Dass ich dir alle meine Lebensschuld gebe und dafür von dir Vergebung empfange, die mich befähigt, die mir die Brücke schafft, zum Vater Gott zurückzukommen und zu wissen, in diesem Leben und erst recht in der Ewigkeit bin ich sein. Der Himmel ist mein Zielort, wenn ich dieses Gebet von ganzem Herzen spreche. Und wer das möchte, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Ich entscheide mich, Herr, dir nachzufolgen. Von dieser Minute an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Danke, Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.